taktlos auf BR Klassik. Wir prüfen heute, wie es um die Schulmusik bestellt ist, mit unseren Gästen Evelyn Beißel, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Bayerischer Schulmusiker, Managementtrainer Wolfgang Schneider und Michael Weidenhiller, Referatsleiter für Kunst, Musik und Theater im Kultusministerium. Wir haben ja vorhin schon gehört, im Gymnasium schaut es im Allgemeinen ganz gut aus, aber wie ist es denn jetzt eigentlich im G8? Da ist ja alles etwas verkürzt und etwas komprimiert. Bleibt denn da genug Zeit für den Musikunterricht?
Für Musikunterricht auf jeden Fall. Die Frage ist, was bleibt für die Ensembles, für die Chöre und für die Orchester? Und hier drehen wir uns wieder im gleichen Kreis wie schon vorher. Die Kinder entscheiden danach, was ihnen angeboten wird und wie das Angebot strukturiert ist und wie es ihnen gefällt. Und wenn sie klein sind, entscheiden die Eltern mit, und wenn sie größer sind, entscheiden sie selber. Und ich denke, wir haben hier natürlich eine interessante Situation. Wir hören hier Musik auf einem Niveau, das fantastisch ist, aus einem Gymnasium. Und da fragt man sich natürlich schon, ja, wenn alles so schlecht ist, wo kommt denn das her? Ist das alles privat generiert? Wenn wir vorher gehört haben, dass die Schüler an der Schule regelmäßig Konzerte geben, dass es dort Klassenkonzerte gibt, dass die Eltern eingeladen werden, dann ist das eben nicht privat generiert, sondern es ist eine Leistung der Schule, die gesagt hat, wir machen das, weil wir uns auf die Art und Weise nicht behaupten, sondern weil wir auf die Art und Weise zeigen können, was das Fach Musik an einer Schule tatsächlich leistet und was es wert ist. Die Frage, die Sie zu Recht stellen, ist natürlich, was macht eine verkürzte Schulform mit einem Fach wie Musik? Und besser wird es nicht. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben verhältnismäßig viel geackert, dass wir das Fach Musik überhaupt als Abiturfach halten konnten. Und das ist Gott sei Dank gelungen. Eine Zahl hat mich letztes, obwohl es eigentlich schade ist, sowas zu sagen, glücklich gemacht. Mir hat ein Kollege mitgeteilt, wie viele Abiturienten in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr Abitur gemacht haben. Ich lasse jetzt nicht raten, es waren 167. In Bayern sind wir hier um den Faktor 15 höher, was zumindest ein Zeichen dafür ist, dass es noch einigermaßen gut aussieht. Aber auch dazu, es könnte alles besser sein, aber wir müssen mit den Gegebenheiten momentan halt hinkommen. Ein letztes vielleicht, meine Söhne, wenn am G8 gewesen wären, weiß ich nicht, ob es so glatt gegangen wäre. Ich glaube es eigentlich nicht, weil die genau in dieser 9. Jahrgangsstufe bei beiden hat es glücklich gemacht. Und ja.
Die hätten heute nicht mehr die Zeit dafür.
Das wäre, weiß ich nicht, die Zeit dafür. Sie hätten es einfach, das Klick wäre zu spät gekommen.
Ja. Auf, ja. Naja, man kann ja 2 Jahre mehr machen oder 3, wenn man sich hier ein bisschen Zeit lassen mag.
Aber das ist immer eine Frage der Zeit. Für mich ist das einfach so auch subjektiv, wie teile ich es ein, weil das kenne ich jetzt im Management auch immer wieder. Diese Thematik mit der Zeiteinteilung.
Zeit ist
und auch hier, der Druck wird einfach größer. Zeit. In der Schule wieder auch. Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Zeit ist
Entschuldigung.
Zeit ist ein enormer Faktor. Und wenn man sagt, wenn man Musik begegnen möchte, braucht es natürlich Zeit. Zeit, Musik zu hören. Welches Werk lässt sich denn einfach in so einen 45-Minuten-Takt einbetten, um es wirklich völlig zu erarbeiten oder zu erschließen? Gar nicht möglich. Ich habe mich vor dem vorherigen Beitrag so ein bisschen inspirieren lassen, als es mit diesem Ehrensold ging, und habe mich in so eine Welt des Träumens begeben. Sie sagten ja bereits, was könnte alles besser sein? Was könnte besser sein? Wir bräuchten mehr Zeit für den Musikunterricht, das in jedem Fall. Ehrensold bräuchten wir gar nicht. Wir hätten nur gerne vielleicht mal eine ähnliche Bezahlung und nicht 5 Stunden mehr in der Woche zu halten als Musiklehrer wie sogenannte MINT-Lehrer. Das wäre schon mal ein Traum. Dann hätten wir gerne ungefähr dasselbe Budget für die Ausstattung innerhalb des Musikunterrichts. Ja, also, und dann natürlich noch die gesellschaftliche Anerkennung, dass wir nicht auf einem Musentempel weilen, sondern dass wir wirklich sozusagen an der gesellschaftlichen, kulturellen Front stehen und dabei unsere bayerische Heimat irgendwie noch dabei verkörpern, Herz und Charakter bilden, wie es in der Verfassung steht. Das hätten wir gerne.
131.
Genau.
Paragraph. Da brauchen Sie einen Personaltrainer. Was empfehlen Sie denn, Herr Schneider?
Für die Zeit. Ja, ich denke, also das zieht sich überall durch mit der Zeit. Die wird knapper, nur es ist immer auch eine Gewichtung. Und wie ich es gewichte. Und zugegeben, derzeit werden MINT-Fächer einfach mehr favorisiert, wenn man ins Internet reinguckt. Nur die Frage ist, wie kann ich es anders machen? Weil für mich beißt sich das Ganze etwas. Nachher werden dann Kurse ausgegeben für Burnout oder sonstige Themen. Das enorme Kosten, ja, ich habe keine Zahlen, ja, um das gegenzurechnen.
Aber es ist doch irgendwo absurd. Wir werden inzwischen ungefähr 115 oder 120 Jahre alt. Also es ist jede Menge mehr Zeit da. Dann könnte man doch im Grunde genommen mal anfangen, die Zeit für die Schulbildung, die viel breiter angelegt gehört, mal vielleicht auf 10 Jahre, um 10 Jahre zu verlängern. Oder um 8 oder um 5.
Fünf. Gut. Nee, ist ein bisschen hochgegriffen.
Ja, wer zum Teufel kommt denn auf die Idee, ausgerechnet die Schulzeit zu verknappen und die Schüler wie durch einen schnellen Brüter durchzuhetzen? Das ist doch politischer Irrsinn.
Also ich war froh, als die Schule zu Ende war, das muss ich mir dazu sagen. Also noch ein Jahr herzlichen Dank, lieber Herr Geißler, für den Tipp, aber da wären es bei mir nicht angekommen. Nee, aber ich möchte noch mal was aufgreifen, was jetzt hier schon ein bisschen mitschwingt, die Frage des Zeitmanagements und letztlich dann natürlich auch die Frage danach, wieso haben manche Fächer mehr Zeit und andere weniger. Und da wird es nun wirklich ein bisschen eigenartig. Es gibt mittlerweile mehrfach abgesicherte Studien, unter anderem die berühmte Spüchiger-Studie aus der Schweiz, die ist schon 20 Jahre alt, wo man in 3 validen Kontrollgruppen, heißt es, glaube ich, tatsächlich festgestellt hat, dass Kinder, die mehr Musikunterricht haben, zu Ungunsten der MINT-Fächer eklatant besser waren in den MINT-Fächern als andere Kinder, die sogar mehr Unterricht in den MINT-Fächern hatten. Das ist eigentlich der Paradebeispiel dafür, dass in der Verschränkung, ja, ob das jetzt im Kopf, ich nehme an, dass es im Kopf stattfindet, dass das mit den Hirnhälften nicht funktioniert, wissen wir jetzt, aber irgendwas passiert da offenbar in der Birne, dass es in der Verschränkung tatsächlich dazu führt, dass in der Wechselwirkung die Kinder im MINT-Bereich, übrigens auch im sprachlichen Bereich, einfach besser waren als die anderen, obwohl die mehr in diesem Bereich Unterricht hatten. Jetzt kann man vielleicht sagen, die Schweizer machen so schlechten Unterricht in Mathe, das glaube ich aber eigentlich nicht, das ist überall gleich. Also ein Mehr an MINT heißt nicht automatisch besser in MINT, sondern es käme tatsächlich auf die Mischung an. Nur, wir befinden uns hier in einer unglaublich heiklen und schwierigen Diskussion. Ich erinnere mich an die Stundentafel des 8-jährigen Gymnasiums. Das ist ja nicht so, dass das irgendeiner entscheidet und dann macht man das, sondern da hängen Hunderte von Gremien dran. Da ist der Normprüfungsausschuss dabei. Da wird genauestens geprüft, wie ist das. Da reden die Elternverbände mit und zwar in gewaltiger Art und Weise. Und wenn ich jetzt ganz böse bin, sage ich, die Entscheidung, welche Fächer dann, vor allem auch die kleineren, Sozialkunde, Geschichte, wie viel Stundenanteil bekommen, das waren keine politischen Entscheidungen. Das waren in der Tat Entscheidungen, die in einem sehr demokratischen Prozess herbeigeführt wurden. So ist nun mal Demokratie. Wir müssen letztlich damit umgehen. Das Einzige, was in Bayern noch im Gegensatz zu anderen Ländern, jetzt wenn es das Zeitmanagement angeht, noch ein kleines Plus ist, wir haben zumindest durchgehend Musikunterricht. Ob man da glücklich ist in einem einstündigen Fach ab der 8. Jahrgangsstufe, wage ich zu bezweifeln. Also ich habe fürchterlich darunter gelitten.
In der Realschule sogar ab 7 und ja, in 10 gibt es gar keinen. Richtig.
Aber also immerhin, Frau Beisel, besser als nichts. Ja,
also das ist ja, gut. Die Frage des Standpunktes.
Besser als nichts, das lasse ich so nicht gelten.
Nein, also wir dürfen nicht
also
zufrieden
ich denke,
sein an der Stelle.
Vielleicht ist das durch zu viel Gremien durchgelaufen, der Entscheidungsprozess.
Haben Sie, Frau Beißl, in der musischen Realschule in der 10. Klasse auch keinen Unterricht?
Doch, in der musischen schon. Da ist es ja eine bewusste Wahl, aber es ist ja nur ein sehr geringer Teil. Erstens mal, der musische Realschule ist. Es ist zwar im Wachstum, nebenbei bemerkt auch aus Schülerinteresse heraus entstanden und nicht irgendwie von oben auf oktroyiert. Aber in allen anderen Zweigen gibt es in der 10. Klasse keinen Musikunterricht. Das heißt im mathematischen, im wirtschaftlichen und auch im sprachlichen Zweig. Und das ist immerhin 80% ungefähr aller Realschüler haben in der 10. Klasse keinen Musikunterricht. Und da kommt natürlich auch eine Musiknote nicht in einem Abschlussprüfungszeugnis in einer mittleren Reife an der Realschule statt. Und das ist natürlich schon ein, nicht nur wenig ist gar nichts, sondern das ist einfach gar nichts. Das ist nicht haltbar und das, finde ich, ist auch mit unserer Verfassung nicht vereinbar.
Zu meiner Zeit war die Realschule ja noch 4 Jahre, jetzt ist sie 6 Jahre lang. Hat Ihnen das was gebracht, dieser Zeitfaktor?
In jedem Fall. Wir haben die Schüler bekommen, bevor die Pubertät erst so richtig zu blühen beginnt, haben da die Möglichkeit, die Schüler wirklich aus der Grundschule direkt abzuholen, dann sehr viel auch über Klassenmusizieren zu arbeiten, da ganz die Welten schon zu erschließen, bevor sie sich so Erwachsene erstmal als Feind sehen. Auch die Lehrer werden dann kompliziert in der Pubertät, nicht nur die Eltern. Und dann können wir praktisch auf dieser Basis sehr gut aufbauen.
Also Klassenmusizieren, was heißt das?
Musikklassenmodelle, also mit allen Schülern von mittelbegabt bis weniger begabt bis hochbegabt miteinander Musik machen in verschiedenen Modellen, sei es Bläserklassen, sei es Streicherklassen. Es gibt Bandklassen, Chorklassen, die natürlich auch an das aufbauen, was der Herr Weidenhiller schon genannt hat, das Singen in den Grundschulen. Da dieses Miteinander Musik machen in den Vordergrund stellen. Und da sind wir genau bei dem, was der Herr Schneider auch gesagt hat, diese Teamfähigkeit, diese Sozialkompetenz, die können wir da wunderbar schulen, auch noch mehr wie im Sportunterricht, weil es gibt keinen Sieger, nicht wer zuerst ankommt, gewinnt, sondern es geht nur miteinander.
Also vor 80 Jahren, als ich noch zur Schule gegangen bin, gab es das Schlimmste, die Blockflötenklasse. Es war einfach grauenhaft.
Es gibt was Schlimmeres, Herr Geisler.
Ich kann mich ja nichts erinnern, zumindest.
Die Glockenspielklasse.
Ja, und die Akkordeonklasse. Das war auch irgendwie eine ziemlich harte Nummer. Geht man das denn heutzutage wahrscheinlich ganz anders an, so einen Unterricht, wenn man mit einer ganzen Klasse musiziert? Wo ist der Unterschied? Also man tutet nicht mehr unisono.
Das sowieso nicht. Also was zum Beispiel, gehen wir vielleicht mal auf die Hauptschulen, weil ich glaube, da haben wir auch einen großen Arbeitsbedarf. Mittelschulen, um es auch politisch korrekt zu benennen, auch wenn unterm Strich nichts anderes drinsteckt. Das sind zum Beispiel an Brennpunktschulen, ich arbeite auch in einem Nürnberger Projekt bei Klasse Impuls bei Professor Pfeiffer, und da sind diese Bandklassen zum Beispiel ein wunderbares Mittel, die Kinder einfach zu verbinden, weil das einfach eine Musik ist, die sie kennen, die sie aus ihrem Alltag kennen und da rein zu transportieren. Da spielen die Kinder E-Gitarre, da spielen sie E-Bass, natürlich erstmal ganz basal, gleichzeitig gibt es Percussion-Elemente, es gibt Sänger, es gibt Keyboarder, jeder nach seinem Bereich, dann kann man natürlich auch Studenten in solche Modelle mit einbinden auf dem Bereich der Praktika und dergleichen. Also auf dem Bereich, wie ich vorhin gesagt habe, man muss die Schüler da abholen in ihrem Musikgeschmack, wo sie derzeit stehen. Und nicht meinen, ich gehe jetzt in eine Hauptschule, Mittelschule mit ganz unterschiedlichen, ganz heterogenen Lerngruppen und sage, wir machen jetzt eine Streicherklasse. Das geht natürlich nicht. Ich muss sie da abholen, wo sie sind.
Findet das Ganze dann innerhalb des Unterrichts statt oder findet das auch privat sozusagen statt?
Also schon innerhalb des Unterrichts, wobei wir natürlich da auch mit dem Pfund Zeit wuchern. Wir wollen einfach so viel Motivation in diesen Musikstunden geben, dass die Schüler, und das ist an einigen Schulen wirklich wunderbar möglich, nachmittags dann freiwillig oder in Ganztageskonzepten eingebettet an der Schule bleiben, ihr Instrument üben, Lehrkräfte sind nebenan oder sind Betreuer nebenan, die mit den Instrumenten umgehen können. Und damit gewinnen wir natürlich auch mehr Zeit.
Das heißt aber, dass die Lehrkräfte natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr arbeiten müssen.
Ja.
Aber es kommt auch mehr zurück. Vielleicht muss jetzt da nochmal ganz was Wunderbares in die Suppe, kein Salz, sondern was Feines reintun. Was die Frau Beisel jetzt hier nicht gesagt hat, sie betreut ja diese Klassen. Mittlerweile sind es mehr als 50, meines Wissens, im Großraum Nürnberg.
Im Großraum Nürnberg, aber in ganz Deutschland sind wir mittlerweile bei 104.
In Bayern oder Deutschland?
In Bayern.
In Bayern. Also, und das ist ein Trend, der insofern hoch zu schätzen ist, weil die Kinder, die in diesen Instrumentalklassen regulären Musikunterricht am Vormittag machen, meistens am Nachmittag noch eine zusätzliche Stunde haben, wo dann plötzlich der Verein oder die Musikschule kommt. Und das führt dazu, dass auch für die Vereine Nachwuchs generiert wird, der ansonsten allmählich auch ausdünnt. Also der Trend Bläserklasse in Bayern hat natürlich damit zu tun, dass die Blasmusikvereine sagen, uns geht allmählich der Stoff aus, könnt ihr nicht was tun? Wir haben momentan mehr als 500 Bläserklassen in Bayern, übrigens schon in den Grundschulen, und es ist hinreißend zu sehen, wie da musiziert wird. Und Herr Geisler, was Sie vorher angesprochen haben, kann ich gut nachvollziehen, Blockflötenklassen vor 80 Jahren. Ich habe gerade an Ihr Alter gedacht, weil Sie ja gesagt haben, wir wären alle 120. Also dann kann ich ungefähr einschätzen. Diese Blockflötenklassen waren in der Tat grauenerregend, auch deshalb, weil die Flöten natürlich keine Stimmung hatten, aber auch die klingen heute anders, weil die Konzepte anders sind. Und ich denke, das ist ein in Anführungszeichen Trend, den wir befördern müssen. Auch diese Chorklassen, diese Singklassen, die wieder kommen, die ganz anders ausschauen als das, was wir noch in der Singschule mitbekommen haben, führen dazu, dass die Kinder, wie die Frau Beisel sagt, einmal da abgeholt werden, wo sie sind, aber dann sich ganz gewaltig weiterentwickeln. Sehr, sehr viele machen nach diesen 2 Jahren, das ist ein Modell, das auf die 5. und 6. Klasse angelegt ist, weiter, freiwillig weiter. Und es sind nicht nur Kinder aus den Gymnasien. Diese Instrumentalklassen sind interessanterweise im Löwenanteil im Realschul- und im Mittelschulbereich. Und das macht schon Hoffnung. Ich hoffe, dass das weitergeht. Es ist auch eine Frage der Finanzierung, es ist auch eine Frage der Stundenausstattung und es ist auch eine Frage, ob die Lehrer sich selbst so belasten wollen. Aber viele machen es eben, weil wirklich was zurückkommt.
Laufen da Konzepte auch im Ministerium mit der Wirtschaft, so wie bei MINT, die Autofirmen oder wie auch immer?
Eine gute Frage. Also der Professor Pfeiffer kommt morgen zu uns, wird uns vorstellen, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, wir wollen da einsteigen finanziell, weil wir nämlich feststellen, dass Kinder, die solche Dinge durchlaufen haben, hinterher anders sind, weil sie sich anders präsentieren können und interessanterweise, weil sie auch lieber von mittelständischen Unternehmen genommen werden. Vielleicht nur ein Beispiel, der Verband Bayerischer Singen Musikschulen hat einen sogenannten Kompetenznachweis Musik entwickelt, den viele hundert Kinder bereits jetzt durchlaufen haben. Und der wird mittlerweile von mittelständischen Betrieben bereits erkannt, und die sagen, ah, du hast den Kompetenznachweis, schau mal an, dich nehme ich. Und das ist für mich schon ein Zeichen, dass sich da etwas tut.
Tut sich aber noch nicht genug. Nicht, dass das jetzt zu gut klingt. Die Wirtschaft tut zwar schon etwas auf dem Bereich, aber natürlich in einem verschwindend geringen Verhältnis im Vergleich zu den MINT-Fächern. Also Sie wenn das halbwegs ausgewogen wäre, wäre ich absolut glücklich. Aber
Sie haben vorher gesagt, Sie wollten träumen oder Sie träumen.
Ja, ich
Für
träume.
Für mich ist der Träumer der Richtige, der das auch realisiert dann.
Ja, natürlich.
Was wären so Ihr Traum?
Wie gesagt, einfach, ich möchte nicht mehr und ich möchte nicht die anderen abwerten, sondern ich möchte einfach wirklich eine Gleichstellung haben auf allen Ebenen, was Ausstattung angeht, was Anerkennung angeht, was auch, sage ich mal, wirtschaftliche Förderung angeht. Sehr gerne kann man vielleicht noch Sponsoren, Wirtschaftsleute davon überzeugen, Instrumente für Kinder zu kaufen. Aber wenn es darum geht, Lehrer fortzubilden, dann sind sie natürlich alle sehr schnell außen vor und so weiter. Und da müsste einfach noch mehr gemacht werden, weil, wie Sie sehen, das sind neue Konzepte und diese neuen Konzepte müssen erstmal vermittelt werden. Wir können natürlich in der Lehrerausbildung beginnen, aber wir müssen auch die Lehrer, die unterwegs sind, sozusagen fortbilden und immer sozusagen wieder auf den neuesten Stand bringen.
Da müssen Sie uns helfen, Herr Schneider, Entschuldigung, aber da müssen Sie uns helfen. Da müssen Sie Ihrer Klientel sagen, ihr müsst da investieren, denn das ist auch die Zukunft eurer Betriebe unter Umständen, denn was nachkommt, ist nur so gut, wie es vorher ausgebildet ist.
Wunderbar. Und um das Ganze nicht in der Sonne stehen zu lassen, vielleicht noch der kleine Einwand, was ich nicht weiß, lässt mich kalt. Und so sollten Kinder eigentlich auch in den musikalischen Fächern nicht bedient, nicht erzogen werden.
Hast du heute Schlusswort gehabt, Theo?
War es schon wieder so?
Ja,
Entschuldigung.
Es ist so spät schon. Ja, vielen Dank an unsere Gäste Evelyn Beisel, Vorsitzende des Verbandes Bayerischer Schulmusiker, Managementtrainer Wolfgang Schneider und Michael Weidenhiller, Referatsleiter für Kunst, Musik und Theater im Kultusministerium.
Ja, und Dank an unser Team in der Sendetechnik, Gerhard Wichow und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung als Podcast downloaden, wie immer unter www.nmz.de/taktlos.
Da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Am 5. April, dem Grünen Donnerstag, steht das schon fest?
Da geht es um Hochschulausbildung, um Lehrerfortbildung, um Lehrerausbildung und aber auch um die etwas problematische Situation der Musikhochschulen im universitären Gesamtkontext. Klingt jetzt sperrig, wird aber ganz gemütlich.
Ja, dann verabschieden Sie sich jetzt am Mikrofon Marlene Reichert und zwar mit einem ehemaligen Tölzer Chorknaben, Felix Janssen. Er ist 15 Jahre alt, geht aufs Theresien-Gymnasium und spielt in mehreren Rockbands. Und ihn hören wir jetzt noch mit einer Klavierimprovisation.
Ja, einen schönen Abend.
Schönen Abend.